Darf ich? Sehr gut. Schallt ein bisschen. Geht. Gut, könnt ihr mich soweit verstehen? Bitte auch nochmal ein Handzeichen. Sehr gut, freut mich. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin jetzt in dieser Corona-Zeit das dritte Mal hier und es ist immer wieder ein komisches Gefühl, hier zu sitzen und den leeren Raum zu sehen. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier so über Zoom verbunden sein können. Wenn man sich so Gedanken macht zu dem Thema, was könnte man an einem Ostersonntag sagen, dann ist es so, dass ich schon oft gehört habe, da wird ja immer über das Gleiche gepredigt. Aber mir ist auch aufgefallen, wenn ich nicht über dieses Thema an dem Ostersonntag zum Beispiel spreche oder an Weihnachten, dann wird das Jahr über meistens auch vernachlässigt. Und deswegen ist mein Thema heute Ostern, die Auferstehung. Und bei der Vorbereitung ist mir so eine Frage in den Sinn gekommen. Warum ist es eigentlich so schwer, Menschen vom Glauben zu überzeugen? Diese Frage lasse ich jetzt mal kurz im Raum stehen und will gleich nochmal darauf eingehen. Ostern, was hat das für mich bedeutet? Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, war das für mich nicht der Feiertag, den ich besonders gerne hatte. Es gab nur kleine Geschenke. An Weihnachten gab es die größeren, am Geburtstag gab es die großen Geschenke. Und an Ostern war es so, man musste diese Geschenke auch noch suchen, da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Ich hatte zum Glück drei Geschwister, die da total affin waren, die hatten da richtig Bock drauf. Und so haben die mir die Geschenke gesucht. Ja, und dann kam irgendwann die Zeit, wo ich jugendlich wurde, junger Erwachsener. Da haben mich eigentlich viele Feiertage irgendwie genervt. Man konnte nicht das machen, was man wollte. Meine Eltern haben mir das meistens, ja, durfte ich mich mit meinen Freunden an einem Feiertag nicht treffen und das war irgendwie langweilig. Ich konnte nicht das machen, was ich gerne machte, an Autos schrauben oder irgendwie was unternehmen. Und da war das immer so ein bisschen leidig für mich. Und dann kam ungefähr vor 13, 14 Jahren die Situation, dass wir uns mit unserer kleinen Hausgemeinde am Karfreitag getroffen haben und haben gesagt, wir wollen jetzt mal uns wirklich die Zeit nehmen, nicht nur eine Stunde, sondern wirklich mal über 3-4 Stunden uns mit der Kreuzigung zu beschäftigen und auch mit der Auferstehung zu beschäftigen. Naja gut, da musste ich mich natürlich mit vorbereiten und somit war ich so ein bisschen gezwungen, mich ja mehr damit zu beschäftigen. Und dann fiel mir ein Buch in die Hände, was ich mir vorher irgendwann mal aus reinem Interesse gekauft habe. Und das heißt Die Tatsachen der Auferstehung von Josh McDowell. Dieser Josh McDowell bezeichnet sich selbst als evangelikaler US-amerikanischer Apologet. Apologeten, das sind Verteidiger einer Weltanschauung. Er ist Erweckungsprediger und gleichzeitig noch Autor von zahlreichen Büchern, viele aber auch im englischsprachigen Bereich. Diese Tatsachen der Auferstehung, da möchte ich gleich ein paar Sachen daraus vorlesen. Ich hoffe, dass ihr das ja zum einen gut versteht, zum anderen auch, dass ich euch vielleicht ein bisschen mitnehmen kann in sein Leben, in die Situation, in der er ja zum Glauben gefunden hat. Ich muss schon vorab sagen, es ist vielleicht ein bisschen viel Text und vielleicht auch manches ein bisschen kompliziert. Ich versuche es so angenehm wie möglich zu gestalten, aber ich finde es halt wichtig, dass ich hieraus vorlese, weil ich nicht meine Worte hier wiedergeben will, sondern das, was er gesagt hat. Dieser Josh McDowell, der stellt am Anfang direkt drei Fragen und diese drei Fragen, da hoffe ich, sind die meisten, können diese drei Fragen gut beantworten. Aber wenn hier jemand dabei ist, der diese Frage nicht für sich beantworten kann, dann ist es umso wichtiger, gut zuzuhören. In dem Video, was auf YouTube zurzeit ist, habe ich die Fragen von meiner Seite her beantwortet. Da würde ich jetzt also gar nicht mehr genauer darauf eingehen, aber die Fragen gehören dazu. Also möchte ich mal kurz was vorlesen. Warum versetzen drei einfache Fragen die Zuhörerschaft fast jeder Universität der Welt in furchtsames Schweigen? Es geschieht jedes Mal, wenn ich frage, wer sind Sie, warum sind Sie hier und wohin gehen Sie? Als Student konnte ich diese Frage ebenfalls nicht beantworten. Vielleicht können Sie es auch nicht, aber ich wollte eine Antwort darauf finden. Wie alle Menschen wollte ich einen Sinn für mein Leben erkennen. Ich wollte glücklich sein. Ich wollte der glücklichste Mensch auf Erden sein. Und was sollte an meinem Wunsch falsch sein, solange mein Glück nicht auf Kosten anderer ging? Ich begann ernsthaft nach Antworten zu suchen. Es schien mir, dass fast jeder Mensch irgendeiner Religion angehört, also ging ich in die Kirche, morgens, mittags und abends. Aber ich musste wohl die falsche Kirche gewählt haben, denn ich fühlte mich drinnen elender als draußen. als praktisch denkender Mensch, lasse ich alles sausen, was nicht im Alltag anwendbar ist. Und so ließ ich die Religion fallen. Alles, was ich der Religion jemals abgewann, waren die 25 Cent, die ich in den Opferkorb legte, und die 35 Cent, die ich wieder aus meinem herausnahm für einen Milchshake. Das ist mehr, als die meisten Leute jemals von der Religion zu erhoffen haben, redete ich mir selber ein. Ich führte sie alle an der Nase herum. Jeder an der Universität hielt mich für einen der sorglosesten Burschen. Der Slogan auf meinem Wahlkampfbutton lautete: Happiness is Josh. Mit Studentengeldern veranstaltete ich mehr Partys als irgendjemand zuvor, aber mein Glück war wie das so vieler anderer Leute. Es hing von meiner jeweiligen Situation ab. Wenn alles gut ging, fühlte ich mich großartig. Wenn die Dinge lausig liefen, fühlte ich mich lausig. In dieser Zeit fiel mir eine Kleingruppe von Menschen an der Universität auf. 8 Studenten und 2 Mitglieder der Lehrerschaft. Irgendetwas in ihrem Leben war anders. Sie schienen zu wissen, warum sie glaubten, was sie glaubten. Diese Leute sprachen nicht nur einfach über Liebe, sie handelten auch danach. Sie schienen über die Gegebenheiten des Universitätslebens zu stehen, während alle anderen diesen Gegebenheiten offenbar unterlagen. Dann bemerkte ich auch ihr Glücklichsein. Sie schienen eine ständige innere Quelle der Freude zu besitzen. Sie waren schon fast unverschämt glücklich. Offensichtlich hatten sie etwas, was mir fehlte. Schließlich sah ich zu einer Studentin hinüber, einer gut aussehenden Frau. Ich dachte immer, alle Christen seien hässlich. In meinem Stuhl zurückgelehnt, die anderen sollten mein starkes Interesse nicht bemerken, sagte ich: Erzähle du mir mal, was dein Leben verändert hat. Warum unterscheidet es sich von dem der anderen Studenten, der Führer auf dem Campus, der Professoren? Die junge Frau muss eine starke Überzeugung besessen haben. Sie sah mir geradewegs in die Augen und mit einem kleinen Lächeln sagte sie 2 Worte, die ich niemals in einer Universität zu hören erwartet hätte. Jesus Christus, sagte sie. Um Himmels Willen, komm mir nur nicht mit dem Unsinn über Religion, sagte ich. Sie schoss zurück. Mann, ich sagte nicht Religion, ich sagte Jesus Christus. Sie wies damit auf etwas hin, das ich nie gewusst hatte. Christentum ist keine Religion. Religion kann man definieren als den Versuch des Menschen, seinen Weg zu Gott durch gute Werke zu finden. Im Christentum dagegen kommt Gott durch Jesus Christus zu den Menschen und bietet ihnen eine Verbindung zu ihm an. Wahrscheinlich gibt es an der Universität mehr Leute mit einer falschen Vorstellung vom Christentum als sonst irgendwo in der Gesellschaft. Meine neuen Freunde forderten mich auf, die Behauptung, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, intellektuell zu überprüfen. So auch die Behauptung, dass er menschliche Gestalt annahm und unter wirklichen Männern und Frauen lebte, dass er am Kreuz für die Sünden der Menschheit starb, dass er begraben wurde und 3 Tage später wieder auferstand und dass er das Leben eines Menschen im 20. Jahrhundert verändern kann. Ich hielt das für eine Phrase. Ich war der festen Meinung, die meisten Christen seien wandelnde Idioten. Ich war einigen von ihnen begegnet. Ich wartete nur darauf, dass ein Christ im Hörsaal das Wort ergriff, um dem Professor zuvorzukommen und ihn auseinanderzunehmen. Ich dachte, wenn ein Christ auch nur eine Gehirnzelle hätte, müsste sie vor Einsamkeit sterben. Ich hatte damals vom Christsein keine Ahnung. Diese Leute forderten mich immer und immer wieder heraus. Schließlich ging ich darauf ein. Aber ich tat es aus Stolz, um ihre Aussagen zu widerlegen. Ich wusste nicht, dass es Beweismaterial gibt, das man mit dem Verstand beurteilen kann. Nach umfangreichen Untersuchungen und Nachforschungen kam mein Verstand schließlich zu dem Ergebnis, dass Jesus Christus der gewesen sein muss, der zu sein er behauptet hatte. Mein Versuch, das Christentum zu widerlegen, wurde zum Hintergrund für meine ersten beiden Bücher. Als ich es nicht widerlegen konnte, wurde ich am Ende selber zum Christen. Ich habe jetzt 13 Jahre damit verbracht, zu dokumentieren, warum ich überzeugt bin, dass der Glaube an Jesus Christus den intellektuellen Ansprüchen standhalten kann. Eine der entscheidenden Fragen bei meinem Versuch, das Christentum ad absurdum zu führen, konzentriert sich auf die Auferstehung Jesu Christi. Ja, ich weiß, ein sehr langer Text, aber ich glaube, er drückt so ein bisschen das aus, was für diesen Josh McDowell so wichtig war, so entscheidend war. Er hat sich intensiv mit dieser Situation beschäftigt. Natürlich nicht aus dem Hintergrund, weil er glaubte, sondern aus dem Hintergrund, es widerlegen zu wollen. Und dieser Josh McDowell führt hier in seinem Buch einige Personen an, und das sind keine Personen, wie ich es jetzt hier bin, ein Realschüler mit als Kfz-Mechaniker groß geworden, sondern das sind teilweise Professoren, das sind Doktoren. Und diese drei Personen haben sich intensiv damit beschäftigt, was Christsein bedeutet, ob die Bibel wahr ist. Josh McDowell hat Manuskripte des Alten und des Neuen Testaments beurteilt. Und auch daraus möchte ich uns noch kurz ein paar Punkte vorlesen. Ein Mann, der große Erfahrung im Umgang mit Beweismitteln hat, war Dr. Simon Greenleaf, Professor für Jura an der Harvard-Universität. Greenleaf verfasste ein berühmtes dreibändiges Werk mit dem Titel »Eine Abhandlung über das Gesetz der Beweisführung«, das immer noch als eine der größten Einzelautoritäten zu diesem Thema in der gesamten Literatur über Prozessverfahren gilt. Greenleaf untersuchte den Wert der historischen Zeugnisse für die Auferstehung Jesu Christi, um die Wahrheit zu ermitteln. Er wandte die Prinzipien an, die sein dreibändiges Werk über Beweisführung enthält. Seine Ergebnisse wurden in seinem Buch »Eine Untersuchung der Zeugnisse der vier Evangelien« nach den Beweisregeln, die vor Gericht gehandhabt werden, festgehalten. Greenleaf kam zu der Feststellung, dass nach den Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu Christi existieren, als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. Dr. Frank Morrison, ein Rechtsanwalt, der in einer rationalistischen Umgebung aufgewachsen war, kam zu der Überzeugung, dass die Auferstehung nichts weiter sei als das märchenhafte Happy End, das die unvergleichliche Geschichte von Jesus einfach verlangte. Er glaubte es sich selbst und anderen schuldig zu sein, ein Buch zu schreiben, das die Wahrheit über Jesus enthielt und die mythische Geschichte von der Auferstehung zerstreute. Als er jedoch die Tatsachen überprüfte, kam auch er zu einem anderen Ergebnis. Das pure Gewicht der Beweise zwang ihn zu der Erkenntnis, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Morrison schrieb sein Buch, aber nicht so, wie er geplant hatte. Es trägt den Titel »Who moved the stone? Wer bewegte den Stein?« Das erste Kapitel trägt bezeichnenderweise die Überschrift »Das Buch, das sich weigerte, geschrieben zu werden«. Dr. F.F. Bruce von der Universität Manchester in England bestätigte, dass die historische Realität Christi für einen unbefangenen Historiker ebenso erwiesen ist wie die des Julius Caesar. Und jetzt noch kurz, das ist auch der letzte Abschnitt aus diesem Buch von Josh McDowell. Als ich meine Nachforschung über die Zuverlässigkeit der Bibel beendet hatte und im Jahr 1973 Evidence That Demands a Verdict veröffentlichte, war ich in der Lage, allein 14.000 Manuskripte des Neuen Testaments nachzuweisen. 1980 brachte ich dieses Buch auf den neuesten Stand, denn es gab und brachte es neu heraus, da eine riesige Menge neuer Forschungsmaterialien verfügbar war. Jetzt kann ich 24.633 Manuskripte allein des Neuen Testaments nachweisen. Die Bedeutung der Vielzahl von Manuskripten, die das Neue Testament dokumentieren, ist umso größer, wenn man weiß, dass das in der gesamten Geschichte am zweitbesten durch Manuskripte belegte Buch, die Ilias von Homer ist, von ihr sind 643 Manuskripte erhalten. Und dann noch von F.F. Bruce macht folgende Beobachtung. Die Belege für unsere neutestamentlichen Schriften sind so viel besser als die für die Schriften vieler klassischer Autoren, deren Authentizität, also die Echtheit, aber niemand auch nur im Traum in Frage stellen würde. Er stellt weiter fest, wenn das Neue Testament eine Sammlung weltlicher Schriften wäre, würde man an seiner Echtheit nicht zweifeln. Womit haben wir es also jetzt hier zu tun? Wir haben es mit Personen zu tun, die sich wirklich intensiv mit der Bibel beschäftigt haben, die sich mit Beweisen beschäftigt haben, die sich mit Echtheit von Manuskripten beschäftigt haben. Und diese Menschen kommen alle zu diesem Ergebnis, zu dem gleichen Ergebnis, eigentlich auch zu demselben Ergebnis, Jesus Christus ist wirklich auferstanden. Und in diesem Buch sind noch verschiedene andere Punkte, spricht er hier noch an, unter anderem eben auch die Punkte, die auf die Kreuzigung Bezug nehmen. Nur da muss ich ganz ehrlich sagen, wer das liest, da kann einem schon mal schlecht werden. Aus dem einfachen Grund, weil die Kreuzigung eine der brutalsten Foltermethoden war, die es zur damaligen Zeit gab. Ich kann es eigentlich nur jedem anraten, sich dieses Buch mal zu kaufen und durchzulesen, weil es einen wieder neu dort abholt, wo man vielleicht gerade steht, weil es einen neu dahin bringt, zu überlegen, was hat das wirklich bedeutet. Und dieses Buch hilft im Endeffekt ja auch, die Dinge außerhalb der Bibel zu belegen. Ich habe jetzt noch keinmal in die Bibel geschaut und habe einfach nur ein paar Punkte genannt. Und es kann sein, dass der ein oder andere, mit dem wir zu tun haben, abgeschreckt ist, wenn ich ihm direkt die Bibel vorhalte. Wenn ich aber außerbiblische Quellen nutze, um es ihm zu erklären, dann kann es sein, dass es bei ihm besser ankommt. Weil hier ja im Endeffekt auch von Leuten die Rede ist, die Jesus nicht kannten und aufgrund der intensiven Bearbeitung des Ganzen zum Glauben gekommen sind. Ein anderer Anwalt schreibt sogar, wenn man das Ganze fair beurteilt, wenn man das Ganze unvoreingenommen beurteilt, wenn man das Ganze so beurteilt, dass man sich die Zeit dafür nimmt und nicht seine vorgefertigte Meinung mit in diese Diskussion vielleicht reinbringt, dann kann man Jesus finden. Eine Stelle noch. Und die drückt so ein Stück weit auch das aus, was bei vielen Menschen, und dazu nochmal zu der Frage, warum ist es so schwer, Menschen vom Glauben zu überzeugen? Ich bin davon überzeugt, dass vielen Menschen genau das, was ich jetzt noch kurz lese, ein Problem ist. Ich erhielt eine Einladung als Gastlektor für eine Philosophieklasse. Der Professor war auch Leiter dieses Faches. Nachdem ich literarisch und historische Beweise für die Göttlichkeit Christi vorgelegt hatte, begann der Professor, mich mit Fragen und Vorwürfen hinsichtlich der Auferstehung zu bombardieren. Nach ungefähr 10 Minuten unterbrach uns ein Student und stellte dem Professor eine sehr verständige Frage. Was glauben Sie, geschah am Ostertag? Der Professor sah mich an, dann wieder den Studenten. Ich weiß nicht, was geschah, sagte er vorsichtig. Doch ehe der Student sich dazu äußern konnte, fügte er hinzu, aber es war keine Auferstehung. Sind Sie zu dem Ergebnis gelangt, weil Sie die historischen Fakten untersucht haben, wollte der Student wissen. Die Antwort lautete nein, es beruht auf meiner philosophischen Meinung. Die philosophische Meinung, vorgefertigte Meinung, Meinung, die wir vielleicht ja einfach von unseren Eltern aus mitbekommen haben, mitgenommen haben. Ich denke, das ist ein Fehler, wenn wir diese Dinge, die wir gelernt haben, einfach nur immer so wieder mitnehmen. Einfach durch unser Leben mit durchnehmen und uns nicht hinterfragen, warum machen wir denn manche Dinge so? Warum ist denn manches so und so gewesen? Wir müssen uns selbst damit beschäftigen. Wenn jetzt junge Leute dabei sind, schaut selbst nach, was in der Bibel steht. Es ist sicherlich für eine Anfangszeit wichtig, dass die Eltern einen Dinge mitgeben. Aber hinterfragt die Dinge doch bitte. Geht dem nach und untersucht diese ganzen Dinge, damit ihr erkennt, ob das, was eure Eltern gesagt haben, ob das für euch so zutrifft. Weil nur dann könnt ihr es auch anderen weitergeben. Wenn ich diese vorgefertigte Meinung mitnehme und anderen weitergeben möchte und sage dann, ja, aber das hat mein Papa gesagt, dann kommt das nicht so sinnvoll rüber. Wenn ich aber sagen kann, in der Bibel, in dem und dem Kapitel, da steht es drin, oder ich habe dieses Buch gelesen und der hat sich damit beschäftigt und der hat es doch zerlegt und auseinandergenommen, dann ist das sicherlich der, meiner Meinung nach, der bessere Weg, um auch wirklich authentisch rüberzukommen. Und jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, der uns wieder so ein bisschen als Christen abholt. Wenn wir Jesu Leben nehmen, die Kreuzigung, den Tod, und wir betrachten jetzt mal Jesus wirklich mal als Person. Dann ist Jesus geboren, er hat auf der Erde gelebt, er ist gekreuzigt worden und er ist gestorben. Und das ist auch was, was viele Menschen um uns herum gar nicht anzweifeln. Der Knackpunkt ist wirklich die Auferstehung. Und da hat Karl Otto heute Morgen schon mir den Vers geklaut, aber das ist gar nicht schlimm, weil er hat ihn aus einer anderen Übersetzung vorgelesen. Und ich möchte uns jetzt nochmal vorlesen aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, die Verse 13 bis 21. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ist ohne Inhalt. Also wenn das so wäre, könnte ich jetzt hier direkt aufhören, weil es hat überhaupt keinen Effekt. Der wesentliche Hintergrund fehlt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten im Widerspruch zu Gott bezeugt, dass er Christus auferweckt habe, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Nun ist Christus aber auferstanden. Gerade die Auferstehung macht den Unterschied. Die Auferstehung Jesu Christi unterscheidet das Christentum von vielen anderen Religionen. Tote Götter gibt es viele. Und dieser tote Gott, wenn Jesus tot geblieben wäre, hätte er für uns nichts mehr machen können. Da komme ich später noch zu, wenn ich noch einen anderen Bereich aus Hebräer vorlese. Er hätte für uns nichts tun können. Aber er ist auferstanden und er lebt. Und wir wollen die Bibel nicht anzweifeln, sondern wir wollen sie so hinnehmen, wie sie dort geschrieben ist. Und somit war das Grab am Ostersonntag leer. Und in dem Arbeiten hier drin ist mir eine Passage aus der Auferstehungsgeschichte besonders aufgefallen. Und zwar geht es da um die Emmaus-Jünger. Und diese Emmaus-Jünger und die Begegnung mit Jesus, dem auferstandenen Jesus, ist für mich etwas, was ich fantastisch finde, wenn wir sehen, wie Jesus mit diesen Jüngern umgeht. Lukas 24, die Verse 13 bis 32. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. »Was beschäftigt euch denn so sehr?«, fragte Jesus. »Worüber redet ihr?« Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, »Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat?« »Was denn?«, fragte Jesus. Sie erwiderten, »das mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und er hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Obersten haben ihn zum Tode verurteilt und sein Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Darauf gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum fällt es euch so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen die ganze Schrift, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wolle er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss? Sagten sie zueinander. Also wenn ich mich kurz in die Lage versetze, in der Jesus dort war, was hat er gesehen? Er hat die Jünger weggehen sehen von Jerusalem, an dem Tag, wo er auferstanden ist. Die Jünger gehen weg. Also ehrlich gesagt, ich wäre sehr enttäuscht gewesen. Ich wäre vielleicht sogar zornig gewesen auf die Jünger. Was hätten sie machen sollen? Aus rein menschlicher Sicht, wenn wir das so einfach mal platt sehen. Sie hätten am Freitag, an Karfreitag hätten sie am Kreuz, waren sie am Kreuz. Dann hätten sie wenigstens ab 24 Uhr Samstagnacht vor dem Grab sitzen müssen und warten müssen, dass Jesus doch jetzt endlich aufersteht. Weil er hat es ihnen ja vorher gesagt. Und hätten ihn jubelnd in Empfang nehmen müssen. Aber ich will mich keineswegs über die Jünger stellen, weil ich glaube, ich hätte genauso gehandelt wie die Jünger. Und was macht Jesus? Ist er jetzt enttäuscht? Nein, er fragt so ein bisschen sarkastisch, er schließt sich ihnen an. Das finde ich einfach so eine liebevolle, fantastische Art von Jesus. Er schließt sich ihnen an, fragt noch so ein bisschen sarkastisch, über was redet ihr hier eigentlich? Und fragt sogar noch einmal nach, ja, was ist denn passiert? Klärt mich mal auf. Und dann geht er mit ihnen weiter hinweg von Jerusalem und erklärt ihnen, und das ist sowas, was ich so besonders finde, erklärt ihnen von Mose angefangen bis über die Propheten, die ganze Bibel hindurch, was alles, was ihn betraf. Da bin ich so ein bisschen neidisch, das hätte ich gerne erlebt, wie Jesus das erzählt. Und diesen Punkt, in dem die Jünger dann, nachdem sie es erkannt hatten, sagten, unser Herz, das brannte wirklich das Herz. Das ist so ein Gefühl, wer das von euch schon mal erlebt hat, der merkt wirklich, wie man ergriffen ist, wie man erfüllt ist von dem, was man gerade gehört hat. Sie waren ergriffen von dem, sie haben es verstanden, sie haben es angenommen. Und dann haben sie ihn ja im Endeffekt auch nachher noch gesehen. Er ist es, er ist der auferstandene Jesus. Er ist wirklich da, er lebt. Es ist nicht so, wie wir dachten, dass er, ja, nur der Erlöser sein soll, dass er uns retten soll, sondern er hat uns gerettet, er ist auferstanden, er hat den Tod überwunden. Brannte nicht unser Herz. Jetzt möchte ich uns noch drei Stellen aus Hebräer vorlesen, weil es geht ja weiter, nachdem er dann in den Himmel aufgefahren ist. Diese Stellen sind teilweise ein bisschen schwierig zu verstehen. Vielleicht, ich habe schon eine relativ humane Übersetzung gewählt, aber gibt sicherlich vielleicht auch noch deutlichere, und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt diesen Text nochmal zerlegen, sondern es geht darum, dass wir das mal so hinnehmen, wie es hier steht. Hebräer 4 von Vers 14 bis 16, da steht, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Der Jesus lebt. Er ist auferstanden. Der Jesus steht für uns ein. Der Jesus versteht unsere Schwächen. Er blieb ohne Sünden. Das schaffen wir nicht. Das wissen wir, dass wir das nicht schaffen. Aber dafür ist er am Kreuz gestorben. Dafür tritt er jetzt vor dem Vater für uns ein, als hoher Priester. Wir wissen, dass der Vorhang des Tempels zerrissen ist. Der Weg zum Allerheiligsten, zu Gott, ist frei. Und dann steht hier drin, er ist ein überaus gnädiger Gott. Überaus gnädig. Können wir das überhaupt fassen, was das für uns bedeutet? Diese Gnade? In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Ein solcher hoher Priester war auch für uns notwendig, einer, der vollkommen, heilig und ohne Sünde ist, an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundsätzlich von uns sündigen Menschen unterscheidet und den höchsten Ehrenplatz über allen Himmeln erhalten hat. Er muss nicht Tag für Tag Opfer darbringen, wie die hohen Priester vor ihm. Er muss auch nicht zuerst für die eigenen Sünden und dann für die des ganzen Volkes opfern. Nein, er hat das ein für alle Mal getan, als er sich selbst zum Opfer machte oder brachte. Und noch zwei Verse in Kapitel 8, Vers 1. Der entscheidende Punkt bei allem Gesagten ist der, wir haben einen hohen Priester, der sich auf dem höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das nicht von Menschen, sondern von Gott errichtet wurde. Wir haben uns jetzt mit verschiedenen Punkten beschäftigt und ich möchte nochmal die Frage am Anfang in den Raum stellen. Warum ist es so schwer, Menschen vom Glauben zu überzeugen? Ich glaube, da sind ein paar Punkte wichtig. Es sind sicherlich nicht alle Punkte, die ich jetzt nenne. Wir müssen ein Stück weit Zeit haben, unseren Mitmenschen die Dinge zu erklären. Unsere Mitmenschen müssen die Zeit haben, sich die Dinge von uns erklären zu lassen. Und wenn ich jetzt mal auf das letzte Jahr zurückblicke, dann muss ich bei mir sehen, ich hatte keinen Lockdown. Meine Arbeit lief ganz normal weiter, Homeschooling war noch dazu, mein normaler Alltag lief auch noch weiter. Also ich habe gefühlt mehr gemacht und weniger Zeit gehabt. Ich habe aber auch erlebt, wenn ich eine Freundschaft zum Kollegen aufbaue, dass ich mit ihm mich auch ganz intensiv über Dinge unterhalten kann und dass ich ihm ganz in Ruhe Dinge erklären kann, die im ersten Moment, wenn ich ihm einfach nur einen Bibelvers um die Ohren knalle, überhaupt nicht ankommen. Sondern die kommen dann an, wenn ich die Zeit habe, mich mit ihm in Ruhe zu unterhalten. Und wenn ihr mich fragt, was müsste jemand mir sagen, damit ich meinem Glauben abschwöre, dann würde ich sagen, der kann mir nichts sagen, weil ich glaube ja daran. Und wir müssen uns in die Lage der Menschen um uns herum versetzen. Auch sie haben einen Glauben oder sie haben eine Meinung, die wir nicht so einfach mal über den Tisch abfegen können und sagen können, das ist doch falsch, glaub doch das, was ich glaube. Das würde kaum einer machen. Dazu ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Dazu ist es aber auch ein Stück weit wichtig, dass wir persönlich ergriffen sind, dass unser Herz persönlich brennt, damit wir auch dieses Brennen weitergeben können. Und das sage ich jetzt mit in erster Linie zu mir, weil dieses Brennen bei mir oftmals nicht der Fall ist, weil der Alltag mich so einnimmt, weil ich im Endeffekt gar nicht merke, dass ich diese Zeit doch oder diese Kraft doch anders weitergeben kann. Das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir erkennen, gerade an diesem heutigen Tag, der Herr ist auferstanden, erlebt. Er ist wirklich da. Wir haben einen lebendigen Gott, der für uns einsteht. Und das soll in uns eine Freude hervorbringen. Wir haben einen Jesus, der nach der Auferstehung mit den Jüngern mitging, vielleicht sogar auf Abwege ging und ihnen das alles erklärt hat. Es ist fantastisch, ihn so zu sehen. Und dieser Jesus ist mein persönlicher Retter. An diesen Jesus darf ich glauben und dieser Jesus trägt mich durch die Zeit, die jetzt gerade da ist. Und dieser Jesus stellt mir Leute in den Weg. Und dazu ist es meiner Meinung nach wichtig, sich Zeit zu nehmen mit den Leuten. Das wollte ich euch weitergeben und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen mitnehmen konnte. Wie gesagt, wer dieses Buch auch mal so lesen möchte, ihr könnt es auch bei mir gerne mal leihen. Es enthält noch viele Bereiche, auch was die Kreuzigung betrifft, wie das Ganze stattgefunden hat, das Grab, wie das Grab aussah, verschiedene Belege darüber. Es ist sehr interessant, das Ganze mal zu lesen. Aber das Entscheidende ist natürlich, die Bibel zu lesen. Und da sehen wir wirklich unseren Herrn und ich hoffe, ich konnte ihn so ein bisschen darstellen, ein bisschen größer vielleicht darstellen und hoffe einfach, dass ihr gesegnete Ostertage habt, wo ihr wirklich euch viele Gedanken macht und auch die Zeit habt, über die Dinge nachzudenken. Ich würde jetzt ganz gerne noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, hab von ganzem Herzen Dank dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist. Hab von ganzem Herzen Dank dafür, dass du auf der Erde als Mensch gelebt hast und dass du versucht worden bist. Hab herzlich Dank dafür, dass du Dinge erlebt hast und dadurch uns auch besser verstehen kannst. Wobei wir das wiederum nicht verstehen können, weil du ja Gott bist und eigentlich alles weißt. Hey, ich danke dir dafür, dass du im Garten Gethsemane nicht gesagt hast, ich renne jetzt weg, ich kann das nicht tragen. Deine Schweiß war wie Blutstropfen, du hast einen ringenden Kampf gehabt und die Jünger haben geschlafen. Und trotzdem hast du dich fesseln lassen, geißeln lassen, du hast dich schlagen lassen, du hast dich ans Kreuz nageln lassen, du hast dich verspotten lassen für meine Schuld. Du hast in den 3 Stunden der Finsternis mit Gott ein Stück weit gekämpft, weil auf dir alle Schuld von den Menschen lag. Und dann bist du gestorben. Und du bist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und das haben wir heute gesehen. Und das wissen wir. Und Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns dieses brennende Herz schenkst, was du den Emmaus-Jüngern geschenkt hast, nachdem sie alles von dir erfahren haben. Ich möchte dich darum bitten, dass wir ein brennendes Herz für unsere Mitmenschen haben, dass wir uns die Zeit nehmen können, die Zeit einplanen können, ihnen von dir weiterzusagen und die Zeit haben, ihnen das in Ruhe zu erklären. Ich möchte dich aber auch darum bitten, dass du unsere Mitmenschen doch bereit machst dazu, dass sie etwas von dir gesagt haben wollen, dass sie etwas von dir wissen wollen. Bereite sie vor und schenk uns die Gelegenheiten, dass wir sie nutzen, ein Zeugnis von dir zu sein. Und diese Freude, die wir doch im Herzen haben, vielleicht manchmal nicht nach außen hin so ausdrücken, aber innerlichen Frieden, innerliche Ruhe haben, weil du für uns einstehst, dass wir diesen Frieden doch anderen weitergeben können. Herr, bitte segne dazu auch diese kommenden Tage noch, heutigen Tag und auch den morgigen Tag und hilf, dass die Menschen fragend werden und dass wir innerlich erfüllt sind und uns freuen können darüber, dass du auferstanden bist und lebst, dass das Grab leer war. Wir feiern ein leeres Grab, das ist fantastisch. Danke dafür und ja, segne du uns und bewahre du uns auch in der kommenden Zeit. Amen.